Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. So langsam schaffen wir es, weitere Verbindungsarten in den Talk zu holen. Die heutige Episode ist nicht nur dahingehend eine Premiere, dass wir zwei UVer zu Gast haben, sondern auch einen Talk zu dritt führen. Dadurch, dass wir jetzt zu dritt sind, liegt es am Ausbau unserer Technik und vor allem der Unterstützung unserer Sponsoren und Spender. Hier danke an alle, die dies möglich gemacht haben. So, nun aber zu den heutigen Gästen im Studio. Wir haben hier heute einmal Michael Ramirez und einmal Enrico Ramon Südig zu sitzen. Michael ist der Philister-Senior und Enrico der Ehrensenior der Activitas, beide von der WKSDV Unitas Rhenania Bonn. Schön, dass ihr hier seid.
Hallo. Hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Sehr schön. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wie kommt es, dass ihr beide spanische Namen habt?
Ja, das ist tatsächlich bei mir deutlich uninteressanter als bei Michael. Also Enrico ist ja italienisch. Ich hatte einen italienischen Großvater und meine Eltern haben sich gedacht, dass Ramon spanisch dazu passt. Dementsprechend spreche ich auch kein Italienisch, sondern Spanisch.
Bei mir ist es so, dass mein Vater gebürtig aus Peru stammt. Und Ramirez ist in der Tat ein spanischer Name, sehr gängig dort, aber eben die Herkunft ist südamerikanisch und mein Vater kam als 20-Jähriger 1960 schon nach Bonn und dementsprechend bin ich allerdings einsprachig aufgewachsen. Ich verstehe Spanisch, kann auch ein bisschen, aber habe es eben nicht mit der Muttermilch bekommen.
Ja, spannend. Ja, wollen wir ein bisschen über aktuellen Gossip sprechen? Ihr habt das ja mit Leipzig mitbekommen, mit dem Haus und dem Hausbauverein. Wie sieht es denn bei der Unitas Rhenania Bonn aus mit dem Hausbauverein? Ist da alles safe?
Ja, also ich bin nun Vorsitzender des Altherrenvereins und eben auch Vorsitzender des Hausbauvereins und bin da natürlich so ein bisschen schockiert, was so alles passieren kann. Kann mir nicht vorstellen, dass unter diesen Kautelen, die ja doch etwas subversiv zu sein scheinen, die Satzung bei uns wasserdicht ist. Ich glaube, über diesen Fall hat sich überhaupt noch nie jemand Gedanken gemacht, dass sowas überhaupt möglich ist.
Ja, ist ein Unikum auf jeden Fall, ist ein Präzedenzfall in dem Fall. Ist sonst noch was in Bonn passiert in letzter Zeit, was spannend war?
Also, ich sag mal, die üblichen Bonner Alkoholexzesse sicherlich. Es gab Wasserschäden auf Häusern, habe ich gehört, dass es in Kneipsäle getropft hat. Aber ich habe jetzt von nichts Großes mitbekommen, was für Corpo Deutschland so besonders wäre. Da ist die Leipziger Geschichte auf jeden Fall titelangebend.
Wart ihr bei dem Maibock-Anstich oder wie das heißt in Bonn?
Ich hatte Dienst. Ich musste arbeiten.
Ich war da auch nicht dabei, nein.
Ich habe es bis jetzt auch immer nur auf den Fotos gesehen. Ich wollte eigentlich hinfahren, aber die Kinder haben es verhindert.
Also im Allgemeinen war ich schon da. Ich dachte dieses Jahr. Im Allgemeinen war ich schon da.
Auch dieses Jahr vor allem.
Wunderbare Sache.
Ja, sehr schön. Dann lass uns mal ein bisschen so auf euch zu sprechen kommen. Michael, wann und wie bist du aktiv geworden?
Das war 1990 zu Beginn meines Studiums und der klassische Weg, jemanden gefragt, der nicht irgendwie weiß, wo in Bonn möglicherweise ein Zimmer zu bekommen ist und der dann Bundesbruder war und sagte, fahr doch mal um Haus vorbei.
Und wo kommst du ursprünglich her?
Aus Duisburg bin ich gebürtig.
Ah, also hier praktisch um die Ecke.
Von ja, genau.
Aufnahmeort.
Das ist auch immer mein Weg zum MSV hier.
Sehr gut. Und was hast du studiert?
Medizin.
Und auch fertig gemacht?
Fertig gemacht. 1996 habe ich Examen gemacht und habe dann nach meinem chirurgischen Jahr in Bonn die Facharztausbildung zum Urologen gemacht.
Wie chirurgisch heißt, als Mensurarzt gearbeitet?
Nein, das nicht.
Aber ich habe gehört, der Enrico macht das.
Genau.
Da sprechen wir gleich drüber. Habt ihr Bierspitze?
Ich heiße Puma.
Und wie kam es dazu?
Naja. Es ist leider nicht der Dynamik und der Geschmeidigkeit dieses Tiers anzurechnen, sondern tatsächlich dem Geruch, den meine Kemenate hinterlassen hat, nachdem wir eine Nacht ordentlich getagt haben und uns danach noch kräftig gestärkt haben mit Mettbrötchen mit Zwiebeln drauf. Und der Erste, der mich morgens aus den Federn holte, meinte, dass dies der richtige Name für mich wäre, als ganz junger Fuchs. Ich hätte ihn gerne gewechselt, aber es ist und kommt dann, wie es ist.
Also der berühmt-berüchtigte Puma-Käfig.
Ganz genau.
Ja, super. Und wie war es bei dir, Enrico?
Ja, tatsächlich, also Mettwoch ist mein Couleur-Name. Das ist nicht unverdient, weil ich auch einige Jahre im Studentenparlament in Bonn war, auch da Protokollant. Und das war da ein Jahr, da haben wir uns eben überlegt, okay, wir müssen irgendwie nochmal anders Aufmerksamkeit generieren. Und da bin ich für den Mettwoch eingetreten, dass es Mettbrötchen an Mittwochen eben gibt. Der Geschäftsführer des Studentenwerks fand die Idee auch super, aus, wie ich dann nachher im Studium gelernt habe, hygienischen Gründen nachvollziehbar, fand die Gastroleitung das überhaupt nicht witzig und deswegen ist es nicht umgesetzt worden. Aber es war ein sehr guter Wahlkampfslogan, bin ja auch wieder gewählt worden und am Anfang fand ich den Namen blöd, aber ich muss sagen, mittlerweile trage ich den mit Stolz.
Ja, ist spannend. Also bei den Bierspitzen gibt es ja auch immer so zwei Sorten von Namen. Es sind einmal ja historische, mythische Namen, die Leute von ihnen bekommen und halt eher so Spaßnamen.
Aber ja, ich habe gemerkt, dass die Namen, die so zwei- oder dreisilbig sind und die sich gut und kurz, schnell rufen lassen, dass das eigentlich die sind, die sich so erhalten haben. Also so hochtrabende Kombinationen, das hat sich nicht bewährt.
Ja, absolut. Meine Erfahrung. Definitiv. Und wo kommst du ursprünglich her?
Ich bin auch nicht weit gekommen. Ich komme aus Köln. Ich bin in Köln geboren, aufgewachsen, habe dann Anfang des Studiums kurz über Frankfurt die Runde gedreht und bin dann nach Bonn.
Und was hast du da studiert?
Ich habe da auch Medizin studiert. Ich bin da, also Michael und ich, wir haben beide Medizin studiert. Ich habe da angefangen und ich wollte aber immer nach Bonn und habe mich dann da einfach schnell quer beworben. Und das hat, weil die Studienorganisation auch ganz passend war, sehr schnell und unkompliziert geklappt.
Das war schön. Also ich glaube, aktiv sein in Bonn ist auch eine schöne aktive Zeit, die man da haben kann. Also ich würde sagen, die zählt so neben Heidelberg und München, glaube ich, so zu den Top-Städten, weil alles so weitläufig, glaube ich, auch ist. Ne? Also ihr könnt ja auch wunderbar bummeln gehen. Der nächste Bund ist nicht weit. In Berlin ist es ja so ein bisschen, das ist ja so wie das Universum, was sich ja auch selbst vergrößert. Die Bünde sind unendlich weit entfernt. Mal eben so 4-5 Stationen abzubummeln, ist ja gar nicht möglich. Und das ist ja bei euch sehr einfach zu machen.
Absolut. Also unser aktueller Senior, der hat letztens das wieder gemacht, das nach der Klausur, die er geschrieben hat, hat er noch 4 Stationen abgebummelt, die alle direkt auf dem Heimweg lagen. Und dann ist der ADH zur Veranstaltung gekommen.
Gut vorbereitet, auf jeden Fall. Wie ist das denn so in Bonn zu studieren?
Ja, grundsätzlich ist es erstmal etwas, was einen unheimlich auch an die Stadt bindet, weil gerade die Medizin-Vorklinik findet in Poppelsdorf statt. Das ist ein Stadtteil, der also maßgeblich aus alten Gebäuden besteht und die Hörsäle, die haben halt einen Flair und einen Bindungskraft einfach dadurch. Und wenn man dann, unser Haus ist in der Südstadt, das heißt, da eben mal so zu Fuß rüber geht, man ist im Grunde wie in einem letzten Jahrhundert. Also das ist irgendwie etwas unheimlich Schönes, Anheimelndes. Und damit kann man sich identifizieren in ganz besonderer Weise. Es ist was anderes, als wenn ich jetzt so eine Betonwüste betreten würde, die mir persönlich nichts gibt. Ne? Man kommt rein und irgendwelche Fußböden knarzen und das sind große Holzflügeltüren und so weiter. Das ist einfach schön. Ja. Das betrifft die Medizin-Vorklinik. Ne? Wenn die geschafft ist mit dem Physikum, dann geht's bei uns auf den Berg, auf den Venusberg. Kann vielleicht Enrico anknüpfen.
Ja, ich finde, es ist ganz lustig, weil du diesen Kontrast hast. Ne? Aus den alten Gebäuden, die Michael beschrieben hat, gehst du dann eben hoch auf den Berg. Die Uniklinik ist oben auf dem Venusberg gelegen, 110 Meter über der Stadt. Das ist ein schönes Gelände, wo auch noch viel Grün ist, was ich zum Beispiel im direkten Vergleich zu Köln einen sehr großen Vorteil finde. Das ist eine Betonwüste meiner Meinung nach. Aber es ist total viel neu gebaut worden und es sind wirklich hochmoderne Gebäude. Da wird wirklich, muss man sagen, auch als nur Wahlbonner in dem Sinne, Spitzenmedizin betrieben und dieser Kontrast ist total lustig und jetzt kann man sagen, die arroganten Mediziner, aber man fühlt sich schon irgendwo so über der Stadt, wenn man da oben ist. Und ganz genial, mit dem Fahrrad da runter zu rasen, 50, 60 km/h, kein Problem, macht Laune.
Da wird man dann schnell auch zum eigenen Patienten, wenn was schief läuft.
Ich noch nicht.
Wie ist das denn so in Bonn mit der allgemeinen Situation? Ist da so eine Brandmauer wie in Heidelberg zwischen den schlagenden und nicht schlagenden Bünden oder eher egal? Oder wo seht ihr so die Grenzen, Nö. Die sich gezogen haben? Oder gibt es da keine?
Könnte ich so nicht bestätigen. Es gibt ein paar Bünde, die doch recht weit außerhalb sind, zum Beispiel die Jäger. Mit denen hat man einfach wenig zu tun. Wir haben mit der Deutschen Burschenschaft bei uns nichts zu tun, aber mit den Schlagenden, Nichtschlagenden, da wird sich gegenseitig bebummelt und da ist man auch außerhalb der Verbindung befreundet. Diese Brandmauer, so gibt es nicht. Finde ich sehr angenehm.
ist wirklich sehr angenehm. Also dann kann man auch mehr voneinander lernen. Also ich bin ja bekanntermaßen in Düsseldorf aktiv, da gibt es 5 Bünde und ja, da muss man miteinander auskommen, sonst wird es sehr schnell sehr einsam und umso mehr kann man aber auch von den anderen lernen.
Da haben wir in Bonn eine besondere Situation sicherlich. Wir waren letztes Wochenende in Osnabrück zur Generalversammlung der Unitas und da ist es ja im Grunde ähnlich wie in Düsseldorf. Ich habe da bei dieser App Bummeln geguckt, da waren glaube ich 6 Bünde oder so vor Ort.
Ja.
Ja. Und die liegen auch noch relativ weit auseinander. Also da kann man noch nicht mal dann sagen, die laufe ich jetzt mal gerade alle ab.
Ne? Ja. Naja. Ja, wir hatten auch eine Zeit lang, ein halbes Jahr lang ein Haus, was ein Alter hergestellt hatte. Und wir waren in Lörrick und das ist so die westliche Grenze von Düsseldorf. Und die anderen Bünde waren halt in der Nähe der Universität. Und da ist auch nicht ein einziges Mal dann Couleurbesuch vorbeigekommen, ja, weil es einfach zu weit außerhalb dann auch war. Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen was über euren Bund sprechen. Ist das auch das Haus in Bonn, wo Frauenunitas auch drin ist, oder?
Also das muss man anders sagen. Wir haben ja 1998 einen Kompromiss geschlossen nach einer langen Diskussion über die Frage, in welcher Form Frauen aufgenommen werden sollen oder ob die einen eigenen Bund gründen und so weiter, der besagte, dass es keine gemischten Vereine geben darf bei uns. De facto hat es sich in den letzten 20 Jahren auch zu meiner Überraschung so ein bisschen so entwickelt, dass dann teilweise auf Häusern gemischt gewohnt wird. Das ist aber in Bonn nicht der Fall. Die Unitas Salia, unsere Mutterkorporation, hat das traditionelle alte Verbindungshaus, die Villa Victoria genannt, und hat dann in einem schlauen Akt irgendwann mal ein Wohnhaus nebenan erstanden mit ich weiß gar nicht wie vielen Wohneinheiten und dann dort eben auch separaten im Grunde Wohnungen. Und davon hat sie, ich glaube, 2 Etagen inzwischen der Unitas Clara Schumann abgetreten, die dann aber da separat leben und im Grunde dann damit nicht gemischt wohnen.
Also ich frage nur, weil dann war ich auch schon mal bei euch bummeln.
Ja, okay.
Genau, so was er beschrieben hat, das ist halt, wie gesagt, die Unitas Salia. Wir sind nur 2 Straßen weiter, aber eben in der Ermekaltstraße und nicht in der Luisenstraße auf der anderen Seite der großen Hauptstraße.
Und was sind eure Farben?
Ja, alle Unitas-Verbindungen haben ja in verschiedenen Reihenfolgen eben Blau-Weiß-Gold. Blau-Weiß-Gold ist die Farbe der Salia, die den Verband gegründet hat. Und da wir als zweite Verbindung, als Tochter der Salia in Bonn gegründet wurden, haben wir einfach die Farbenreihenfolge umgedreht, also dementsprechend Gold-Weiß-Blau.
Ist ja in der Schweiz auch üblich, das hatte ich jetzt im Gespräch mit dem Martin Fussen ja da erfahren gehabt. Da ist es ja auch so dachverbandstechnisch, dass die dann alle die gleichen Farben haben, bis auf Ausnahmen, die dann Sonderverträge geschlossen haben. Wie groß ist denn euer Bund?
Jetzt die gesamte Unitas oder die Renania?
Renania.
Die Renania, wir sind so um die 130 Konfilister. Ja, das ist eigentlich ganz stattlich. Dafür, dass wir vor allem in Bonn 3 Unitas-Verbindungen mit Männern sind und noch den Frauenverein dazu haben.
Wie ist das gekommen?
Ich denke, das hat sich entwickelt aus der Historie des letzten bzw. sogar vorletzten Jahrhunderts. Es ist gelungen, diese Vereine immer weiter am Leben zu halten und vor allem wahrscheinlich auch dadurch, dass sie alle frühzeitig zu eigenen Häusern gekommen sind. Und die Rhenania ist die Verbindung innerhalb des UV, die schon am längsten ihr Haus alleine als Verbindungshaus bewohnt.
Okay, ja, in Düsseldorf haben die Rheinfranken ja jetzt auch vor ein paar Jahren ihr Haus gekauft. Und ich glaube, die haben ja auch knapp 90 Jahre darauf gespart, das kaufen zu können. Ist auch in der Nähe der Universität und da fährt auch eine U-Bahn dran vorbei. Und dann sieht man auch jedes Mal den Mast und die Fahne, was in Düsseldorf ja eher eine seltene Anblick ist. Aber man freut sich dann immer, wenn man es sieht. Dann weiß man, okay, ja gut, die Verbindungslinie ist nicht ganz so tot. Wann ist denn euer Bund gegründet worden?
Also die Rhenania ist von 1912.
Und der UV von 1855.
Okay. Ja, ich bin ein spitzfindiger Verbindungshistoriker und ich habe auch rausgefunden, die Burschenschaft Siegfriedia ist ja auch ein ehemaliger UV-Bund.
Ja.
Ist ja heute in der katholischen deutschen Burschenschaft. Mhm. Wie kam das, dass ein UV dann eine Burschenschaft geworden ist?
Ja, es gab zwei Farbenkrisen Anfang des 20. Jahrhunderts und das war im Grunde ganz platt gesagt, ja, wir wollen halt ein Band. Und dann ist man ausgetreten und dann wurde im Zuge dessen eben auch dieser RKDB gegründet, der Ring katholisch-deutscher Burschenschaften, die ja viel größer mal waren. Jetzt, glaube ich, noch 5 aktive Verbindungen haben, von denen 3 in Bonn sind. Mhm. Die sind auch fast alle untereinander miteinander Mitglied. Aber ja, im Grunde war das. Also zum Beispiel, es gibt auch noch eine CV-Verbindung in Bonn, die hat auch noch die für ihre Farben behalten man sieht aber eben an der Fahne, dass es auch eine ehemalige UV-Verbindung ist.
Mhm. Ja, in Wuppertal ist es ja auch, glaube ich, ein ehemaliger UV-Bund oder sind die noch im UV, weil die tragen Bänder, soweit ich weiß.
Nicht, dass ich wüsste. Also Wuppertal ist mir da nicht bekannt. Ne?
Es ist halt auch ein DKSTV und auch mal ein UV, glaube ich, gewesen, aber ich weiß nicht, ob die es heute noch sind, weil die halt Band tragen wollten. Mhm. Ich finde das ja auch immer so ein Thema, das kommt, also was mir so in den letzten 15 Jahren in meiner eigenen aktiven Zeit aufgefallen ist, ist ja immer häufig so Diskussionen, die aufpoppen, dass es dann immer wieder eine Aktivitas gibt, die gerne Bänder tragen wollen. Ich meine, letztendlich ist es aber auch so Tradition des Dachverbandes und wie seht ihr das?
Ja, es ist in der Tat so, dass das immer wieder mal schwelt und es gibt auch immer wieder Bundesbrüder, die durchaus gerne ein Band tragen würden und das vielleicht sogar auch versuchen, irgendwie wieder mal aufs Tableau zu bringen. Es ist aber im Grunde innerhalb der Unitas immer ein ganz schwieriges Thema. Und ich bin da immer zurückhaltend, weil ich immer Angst habe davor, aus diesem Streit im Zweifel auch wieder eine neue Teilung zu machen. Und heutzutage haben wir ein sehr gutes Verhältnis, sowohl zur Alania, das ist diese CV-Verbindung, die aus der Unitas vorgegangen ist, genauso wie zum RKDB. Die Siegfriedia ist durchaus ein Bund, wo man gerne auch hingeht und ich bin auch gut befreundet im selben Karnevalsverein mit deren Philister Senior und das passt schon alles. Da streitet sich heute kein Mensch mehr. Ne? Das ist eher so, dass man weiß, dass man eigentlich in diesem ganzen großen Konsens dasselbe Ziel verfolgt.
Ich habe ja, wie gesagt, die Hetania Würzburg ja mal kennengelernt über einen alten Freund. Da habe ich so ein bisschen den Verband ja auch mal kennengelernt. Ich muss sagen, so der wissenschaftliche Anspruch beziehungsweise sein Studium halt erfolgreich zu Ende durchzubringen, ist sehr hoch. Also das ist, was mir aufgefallen ist.
Ja, die Scientia ist ja auch eins unserer Prinzipien. Insofern passt das auch. Aber ich glaube, dass diese Frage Band oder nicht Band auch irgendwo so eine Charakterfrage ist. Es gibt sicherlich bei uns Bundesbrüder, die sich ganz gerne ducken und deswegen ganz froh sind, dass sie kein Band tragen müssen, um sich eben nicht zu präsentieren als Korporierte. Das darf es durchaus möglicherweise geben. Genauso wie es aber auch bei farbentragenden Verbindungen Leute gibt, die das Band wiederum auch tragen, um nach außen mehr darzustellen, als sie eigentlich inhaltlich tatsächlich zu bieten haben. Mhm. Also es gibt sicherlich schwache Charaktere überall. So wie so. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig zu sehen, wie steht da jemand eigentlich wirklich dazu. Und ich persönlich mache keinen Hehl draus. Ich hätte auch gar kein Problem damit, ein Band zu tragen. Ich weiß aber auch, dass jeder in meinem Umfeld weiß, ohne dass ich ein Band trage, dass ich in der Verbindung bin.
Ja, absolut. Also geht mir genauso und aber genauso kann ich unterschreiben. Also wie viele Leute habe ich beim Bummeln kennengelernt, wo man sieht, du bist eigentlich ein auf Neudeutsch Lappen. Ja. Aber weil du jetzt eine Strippe um hast, hast du das Gefühl, du bist irgendwie der Geilste. Und das war ja damals auch die Idee, warum man gesagt hat, ja, wir brauchen kein Band, wir sind in uns selber gut genug. Und den Gedanken verstehe ich natürlich auch. Andererseits sage ich auch, klar, ne, also es ist auch repräsentativ im positiven Sinne. Es ist eine große Diskussion im Verband, die wird sich noch über lange Zeit ziehen und wir werden wahrscheinlich irgendwann, vielleicht werden wir irgendwann ein Ergebnis sehen, vielleicht auch nicht.
Ja, um nochmal auf den Punkt von Michael einzugehen, das ist auch eine Beobachtung, die ich halt gemacht habe. Es gibt halt bei vielen Bünden die Situation, mega großes Haus, total großes Renommee dahinter, aber dann sind die Jungs total laut und können nach dem Comment performen wie sonst was, aber man gilt im Bund dann schon als Wunderkind, wenn man dann salopp gesagt den Bachelor bestanden hat, weil die anderen nämlich also noch nicht mal so weit kommen, weil die halt sich durch zu viele Sachen halt ablenken lassen. Und meine persönliche Beobachtung war, wo ich halt auch gesagt habe, wo auch, sagen wir mal, mein Respekt sich auch vor dem UV auch sehr stark aufgebaut hat, war, dass da halt mit diesem Scientia-Prinzip die Wissenschaft halt im Vordergrund steht und die alten Herren, die ich dann da kennengelernt hatte, ja ordentlich was im Leben halt erreicht haben. Und da dachte ich mir, das ist ja auch im langen Spiel wesentlich wertvoller, als mit den lautesten und lustigsten 2 Jahre lustig unterwegs zu sein, aber dann halt eine Wüste im Leben zu hinterlassen.
Ja, absolut. Ja. Also unser Kneipsaal, wo unsere auch viele eben verdiente alte Herren sind, fast allen Bildern oder ich sag mal, weiß ich nicht, mindestens 70-80% sind promoviert. Das sieht natürlich auch erstmal toll aus, aber es zeigt eben auch, ne, die Leute standen im Leben und ich finde das total schön, dass du sagst, dass das deine Beobachtung so ist, weil das eben auch ein ganz wichtiger Teil unseres Selbstverständnisses ist, dass wir eben auch hingehen und das haben wir beide jeweils individuell schon gemacht, dass man auch irgendwann mal dann zu Bundesbrüdern geht und sagt, hör mal, das ist schön, dass du 3-mal, 4-mal die Woche Deutschland am Tresen rettest, aber das fährst du jetzt bitte mal runter. Und das Gespräch führt man dann auch eben manchmal mehrmals, weil man sagt, ja, es ist nicht hier mit, du brauchst für einen Bachelor 18 Semester. So, du kannst dich ausleben, natürlich, soll auch jeder machen und das haben wir auch alle gemacht, aber irgendwo in Grenzen.
Absolut. Jetzt haben wir gerade über die Scientia gesprochen und ein weiteres Identitätsmerkmal des UVs ist ja auch das Katholischsein, so ähnlich wie im CV oder im KV ja auch. Was macht in euren Augen das Katholische aus?
Naja, das Katholische bei uns ist sicherlich die allgemeine Lebensführung. Das Katholische ist ja teilweise auch Bestandteil unseres Vereinslebens. Wir haben drei Verbandspatrone. Da, wenn die ihren Namenstag haben, ihr Jahrestag, dann findet dann da ein sogenanntes Vereinsfest statt, das besteht aus einer heiligen Messe und einem Vortrag, einer sogenannten Morgensitzung und danach einem Beisammensein mit Essen. Und rein formal erfüllt sich nach unserer Vorstellung das bundesbrüderliche Miteinander in der Eucharistie. Das ist sicherlich eine Sache, die man ganz tief im Glauben erstmal verstehen muss und die sich sehr schlecht einfach so mit bloßen Worten oder einfach mal so rüberbringen lässt. Das muss man vielleicht auch erleben. Und leider passt es natürlich auch heute nicht so richtig in die Zeit. Liegt es auch daran, dass unsere Mutterkirche im Moment nicht gerade optimal performt. Und so im Allgemeinen natürlich, wenn du einem 22-Jährigen sagst, pass mal auf, jetzt heute Abend hauen wir hier die Kneipe ordentlich unter den Tisch, aber morgen früh um 9 Uhr gehen wir auch im schwarzen Anzug in die Messe, dann ist die Begeisterung auch begrenzt. Wenn dann aber der gesamte Trupp so losmarschiert, dann ist man nachher auch stolz drauf, dann da dabei gewesen zu sein und das auch geschafft zu haben.
Ja, und ich finde, das ist eben auch also ein Element, was Gemeinschaft stiftet. Und da kann ich eben auch zu sagen, also ich bin als Protestant auch getauft, war dann eben auch in Köln, meiner ursprünglichen Heimatgemeinde, bin ich dann auch konfirmiert worden. Und dann bin ich als Protestant in der Unitas, als das heißt offiziell Vereinsfreund, als sagen wir mal so 90% Mitglied aufgenommen worden und ich war dann eben auch in den Messen mit dabei, habe dann in meiner aktiven Zeit erstmal nur die Niederchargen gemacht, also den Schriftwart und den Kassenwart und war in den Messen dabei und habe mir dann am Anfang auch gedacht, naja, das gehört irgendwie mit dazu, aber du bist ja eigentlich evangelisch und habe ich irgendwann gemerkt, dass diese andere Art, diese katholische Messe im Gegensatz zu dem evangelischen Gottesdienst mir sehr viel gibt. Ne? Auch diese Rituale, das hattest du ja auch schon mal angesprochen in der Folge, diese Struktur, das liegt mir einfach. Und dann habe ich mich irgendwann ganz bewusst nach dem Ende meines Studiums, als ich filistriert war, den Gedanken schon vorher gefasst, habe ich dann die Konfession gewechselt. Ne? Bin dann aus der evangelischen Kirche ausgetreten und habe mich firmen lassen.
Das erzählen wir aber jetzt nicht Justus Geilhofer da.
Ah, das erzählen wir dem lieber nicht. Nee, genau. Aber ja, weil ich halt wirklich, und ich habe das ganz bewusst am Ende gemacht, damit die Leute nicht nachher sagen, ja, der ist ja katholisch geworden, weil er irgendwie FM werden wollte. Aber ich habe das eben gemacht, weil ich gemerkt habe, so, ich war dabei und das hat mir Spaß gemacht und das hat mir Struktur gegeben. Und gleichzeitig aber auch habe ich mir doch gedacht, aber so richtig warst du nicht dabei. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Konzept Eucharistie zu beschäftigen. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist nicht so abwegig, wie das erstmal klingt. Und dann habe ich das internalisiert.
Ja, ich bin einen ähnlichen Weg so wie du gegangen. Ich bin am Ende halt nicht konvertiert. Also es war so, ich habe in Düsseldorf viel mit dem CV zu tun gehabt, mit der KDSCV Burgundia Leipzig zu Düsseldorf. Und ich habe durch die Jungs erstmal, sagen wir mal, ja, wie soll man das sagen, also eine Art religiöse Identität halt kennengelernt von jungen Leuten, die so alt sind wie ich, wo es halt nicht auf Neudeutsch cringe war, sagen wir mal, wie das halt manchmal in irgendwelchen Gemeindegruppen halt so der Fall ist, wo man sich dann so ein bisschen fehl am Platz fühlt, weil man da nicht so ganz 100% angesprochen wird. Und bei mir hat es eher dann einen anderen Weg ausgelöst. Ich habe mich mit meiner protestantischen Identität halt sehr stark auseinandergesetzt und halt auch natürlich mit der Familiengeschichte. Ja, und am Ende bin ich halt Protestant geblieben. Aber ich war auch ein paar Mal kurz davor, weil ich mir auch gedacht habe, so, ja, das ist auch ein schöner Lebensweg, den man da bestreiten kann. Also ich finde, das Katholische ist da ja auch nochmal anders als das Evangelische. Es ist, ich muss sagen, ästhetischer. Es ist ein bisschen lebhafter, es ist ein bisschen mehr am Nebendran. Beim Protestantismus ist es ja nach Sola Scriptura, Sola Fide und Sola Gratia. Es wird rein nach der Schrift gemacht. Mit einem Touch grüner Politikversessenheit der Kirche, was halt auch, finde ich, eher abschreckend auf mich wirkt. Und das ist bei den Katholiken halt nicht der Fall. Und was ich auch toll finde, ist ja auch, die katholische Kirche bleibt bei vielen Punkten aber auch standhaft, ne? Was natürlich oft kritisiert wird. Aber ich finde es ja gerade gut, weil sie sich auch damit an die Schrift halten.
Ja. Das kann man so sehen und dann sieht man gewisse Dinge, die scheinbar auf dem Katholikentag mehrheitsfähig werden und fragt sich, ja, also so ein bisschen mehr Sola Scriptura wäre auch nicht schlecht, aber ja, das ist irgendwo auch dem Wandel der Zeit geschuldet, aber grundsätzlich stimme ich natürlich zu.
Ja, und man muss natürlich auch mal bedenken, man muss unterscheiden zwischen römisch-katholisch und deutsch-katholisch. Und die Welt ist viel, viel größer als die, ich weiß nicht noch, 20 Millionen Katholiken, die wir hier in Deutschland noch stellen. Mhm. Und das ist ja teilweise Wahnsinn, wie Kirche in Afrika oder in Südamerika förmlich explodiert. Mhm. Und die diskutieren gar nicht die Dinge, die wir hier diskutieren. Das ist da gar kein Thema.
Ja.
Unter Umständen auch ganz andere gesellschaftliche Probleme. Ja, dass man sich mit solchen Fragen, mit denen wir uns teilweise hier auseinandersetzen, nicht beschäftigt. Was mich ein bisschen traurig macht, ist manchmal, dass eigentlich die gute Botschaft viel zu wenig im Mittelpunkt steht. Wenn ich jetzt hier gerade auch, wenn du sagst, katholischer Kirchentag hier in Erfurt darüber berichtet wird, dann höre ich vor allem über die Frage von Homosexualität und über Pädophilie. Aber es gibt kein Wort über das Leben nach dem Tod oder über Nächstenliebe und über Barmherzigkeit. Ja, zentrale Botschaften des Christentums überhaupt. Da muss ich gar nicht zu den Katholiken gehen, da kann ich sie alle erstmal nehmen. Und ich glaube, gemessen an der Fremdheit am Christentum in der Bevölkerung insgesamt, fände ich es unheimlich gut, wenn überhaupt erstmal die Kernbotschaft des Christentums erstmal wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gestellt würde. Und über die Details, die uns vielleicht als einzelne Konfessionen im Moment trennen. Da können wir uns vielleicht mal auf der Ebene von ein paar Gelehrten noch streiten. Mhm. Das nimmt die breite Masse ja überhaupt gar nicht mehr mit.
Ja, aber das ist ja ein guter Punkt, Michael, den du angesprochen hast. Ich finde, viel wird in den Kirchen die wirkliche Botschaft nicht so ganz klar transportiert. Also auch so, dass du als gläubiger Christ ja manchmal sehr schlecht informativ dasteht, was Dinge eigentlich bedeuten, die zum Beispiel in der Liturgie umgesetzt werden, was der Gedanke dahinter ist, was die Botschaft von Jesus halt zum Beispiel wirklich ist, was in der Bibel steht und nicht, was so manchmal von Leuten halt herausinterpretiert wird. Und das ist halt, glaube ich, schade. Und ich glaube, wenn die Kirchen da mal ein bisschen mehr den Kurs zurückfahren würden und mehr halt auf die Konzentration der Botschaft sich fokussieren würden und nicht auf die ganze Politik und irgendwelche Parteien oder Mediennähe mal verzichten würden, dann würde es den Kirchen, glaube ich, auch viel besser gehen. Dann
glaube ich auch, ja.
Ja, ganz klar.
Michael, du hattest ja auch jetzt gerade gesagt, du bist ja sehr katholisch dadurch geworden, durch den Unitas und auch das, was du dort in deinem Alltag gelebt hast. Ist das auch etwas, was ihr bei euren Bundesbrüdern beobachtet, dass da aus diesen Leuten gefestigtere Katholiken geworden sind, als sie es vielleicht ohne Unitas geworden wären?
Mit Sicherheit, ja, das denke ich schon. Also ich glaube, wenn man als junger Mensch, ohne dass man eine intensive Vorprägung hat, in einem allgemeinen, sagen wir mal, nicht katholisch-kooperativen Umfeld studiert oder gar nicht korporiert ist, dann wird man sich da nicht intensiv der Kirche zuwenden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also es wäre unter Umständen, ich glaube, das wäre bei mir auch so gewesen. Mhm. Also da hat mir die Unitas sicherlich einen Weg mitgegeben, den ich einfach auch mitgegangen bin, ohne den anfangs zu hinterfragen. Der eigentliche Wert, der hat sich für mich später ergeben und offenbart.
Ja, das ist schön. Das ist auch, was ich bei vielen CVern, die ich so kennengelernt habe, beobachtet habe. Wenn die noch junge Füchse waren, dann sind die immer mit T-Shirts und Jeans rumgelaufen und Sneakern und Cappy und vielleicht zu Weihnachten in die Kirche gegangen. Und dann hat sich dann in 1 bis 2 Semestern eine Verwandlung vollzogen, wo aus denen dann halt hemdtragende, chinotragende, segelschuhtragende Kirchgänger geworden sind, die jeden Sonntag teilweise in die Kirche gegangen sind, sich als Messdiener nochmal aktiv eingebracht haben oder teilweise sogar ihr Studium umgeschmissen haben und dann Theologie studiert haben. Oh. Ein Bundesbruder von mir, der ist evangelisch, der hat das jetzt auch gemacht. Der hat seinen Bachelor in Wirtschaft gemacht und hat keine Erfüllung in dem gefunden. Und er hat es immer getrieben, dass er halt Pfarrer werden möchte. Und jetzt ist er den Weg eingeschlagen.
Gut, dass die Leute tatsächlich dann umschmeißen und Priesteramtsanwärter, Seminaristen werden, das ist jetzt nicht so oft, aber was ich tatsächlich auch gemerkt habe, ist, dass im UV im Allgemeinen, nicht nur in der Renania, aber auch in der Renania, das doch vorkommt, dass wenn die Leute ihr Studium wechseln, dass es dann oft entweder katholische Theologie oder eben Religionslehre und noch was anderes auf Lehramt werden. Also da hatten wir jetzt in den letzten Jahren mehrere Leute, die das gemacht haben und deutlich, also man kann sagen, wenn, dann werden sie meistens, gehen sie dahin und nicht irgendwie in irgendeine spezielle andere Naturwissenschaft oder sonst eine Richtung, sondern meistens ist es das.
Interessant auf jeden Fall. Also wie stark sich der Einfluss dann halt auf den Lebensweg dann auswirkt. Aber auch zum Guten, weil ich meine, Glaube gibt ja auch Kraft, vor allem in starken, also in schweren Zeiten. Und es ist traurig bei Leuten, wo es halt nicht der Fall ist, weil die halt wirklich was Wichtiges verpassen. Ja, Michael, du bist ja auch Mitglied im Ritterorden zum Heiligen Grab, habe ich ja im Vorfeld erfahren. Was ist das genau und wie wird man da Mitglied?
Also der Ritterorden zum Heiligen Grab in Jerusalem ist halt ein ursprünglich pflegender Orden, der seinen Ursprung auch in der Zeit der Kreuzzüge letztendlich findet, der 1800 irgendwas wieder reaktiviert wurde und ein päpstlicher Orden ist. Und da kann man nicht einfach hingehen und Mitglied werden oder sich mal anmelden, sondern meistens wird man angesprochen von jemandem, der dort schon Mitglied ist und die eigene Lebensführung und den eigenen Werdegang erlebt und einschätzen kann. Und dann gibt es irgendwann nach einer relativ langen Kandidatenzeit, die einer Fuchsenzeit durchaus ähnlich kommt, eine Investitur. Das sind Aufnahmeveranstaltungen, die zweimal im Jahr in Deutschland stattfinden. und bei der dann die Kandidaten dann in den Orden feierlich aufgenommen werden.
Ich finde es immer sehr spannend, das ist immer so historisch. Also ich bin ja Historiker und ich finde es immer cool, dass sich die Organisationen dann so lange halten, beziehungsweise reaktiviert wurden, so wie der Johanniterorden, ja, auch 1850 ja dann wieder ins Leben gerufen worden ist, oder 1851. Und ja, was gibt dir das? Wie sieht die Mitgliedschaft da aus? Also sind da viele Korpus auch?
Ja, da sind natürlich durchaus viele katholische Korporierte. Also vor allem UVer, CVer, KVer, RKDB haben wir, glaube ich, nicht. Fällt mir keiner ein. Aber eben auch viele, die mit Verbindung nichts zu tun haben. Also das, wir haben ja auch Frauen. Das ist also nicht nur männlich. Und insofern sieht das Ganze aber ansonsten auch so aus, wie wir es vielleicht auch aus anderen Vereinen kennen, dass da regelmäßige Treffen stattfinden, natürlich immer verbunden auch mit einem Messbesuch, aber dann kommt ein Referent und redet über ein interessantes Thema, man isst was, hört sich das an und verbringt einen schönen Abend und einen interessanten Abend miteinander. Und da kommt natürlich dieses ständige sich informieren auch, sagen wir mal, diesem unitarischen Scientia-Prinzip auch wiederum sehr nahe. Insofern passen wir da ganz gut rein auch. Der Sinn des Ordens selber ist eigentlich vor allem, Geld zu sammeln für Christen im Heiligen Land. Das ist eigentlich unsere Kernaufgabe. Es gibt dort eben die Situation, dass das Christentum gerade in den Ursprungsgebieten immer weiter zurückgeht. Das hat sicherlich auch den Grund, dass es meistens sich dabei um Palästinenser handelt, die katholisch sind. Und die sitzen zwischen allen Stühlen. Mhm. Für die Israelis sind es halt Palästinenser und damit erstmal ein potenzieller Feind vielleicht. Für die anderen Palästinenser, die aber zum größten Teil muslimisch sind, sind es irgendwelche abtrünnigen Randgestalten, die man eigentlich auch nicht so richtig mit ins Boot lassen möchte. Mhm. Und die werden natürlich zermahlen zwischen allen Fronten und damit die nicht letztendlich alle da irgendwie peu à peu weggehen, müssen die unterstützt werden. Und dann unterstützen wir Waisenhäuser, die Universität, Kinderheim und so weiter, damit die eben da auch ihr Brot haben und irgendwie weitermachen können.
Ja, ist eine wichtige Aufgabe. Wir hatten ja den Abt Nikodemus Schnabel bei uns ja in der Sendung auch als Gast und der hat über diese Situation ja auch berichtet, vor allem jetzt auch im Kontext mit ja, dem 7. Oktober und halt dem militärischen Gegenschlag der israelischen Seite, wo ja halt nicht nur muslimische Palästinenser ums Leben kommen, sondern, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich 30 katholische Palästinenser durch die israelische Armee halt mittlerweile gestorben sind, wobei er ja klar betont, diesen pro Mensch, weder pro Israel noch pro Palästina. Und er hatte auch gesagt, ne, die Restsituation ist auch schwierig, vor allem jetzt nach dem 7. Oktober. Es kommt ja keiner mehr zum Pilgern ins Heilige Land, weil es einfach zu gefährlich ist für viele. Und da sammeln wir ja auch mit dem Podcast ja auch Geld oder beziehungsweise rufen wir ja auch zum Spenden für die Dormitio-Abtei aus am Zionsberg. Und da findet ihr die Infos in den Shownotes dazu, wenn ihr dazu spenden wollt. Verfolgen wir ja ein ähnliches Ziel gemeinsam.
Sehr schön.
Wann ist es bei dir soweit, Enrico?
Ja, also ich bin noch nicht gefragt worden, dementsprechend kann ich das nicht beantworten.
Aber du bist ja Arzt und das hatten wir ja eben schon am Anfang des Talks ja erfahren und du bist ja auch ein Mensurarzt als UVer. Erzähl mal, wie ist das dazu gekommen?
Also ich bin ja nicht nur UVer, sondern ich bin ja auch Kinderarzt. Das macht es vielleicht noch amüsanter. Tatsächlich ist es eine ganz unspektakuläre Geschichte. Es war cooler Besuch da und jemand, den ich da auch schon ein bisschen länger kannte. Und dann kam man so aufs Gespräch, ja, was studierst du, was hast du denn studiert? Dann habe ich gesagt, ja, da war ich schon fertig mit dem Studium. Meinte ich, ja, ich habe halt Medizin studiert. Und dann überlegte er so, war schon ein paar Bier runtergegangen. Ja, aber dann kannst du nähen. Und ich so, ja, das ist richtig, das mache ich auch ganz gerne. Ja, hast du schon mal, was schon bei einer Mensur, hast du Bock, Paukarzt zu machen? Und ich so, nö, war ich noch nicht, aber ja, habe ich Bock. Und dann hat er meine Nummer an ein paar Leute verteilt und dann kamen die Anfragen ein und ich mache das nicht richtig oft, muss man sagen, ne? Weil es ist einfach so, ich bin ja eben Klinikarzt, das heißt Dienste gerne auch am Wochenende, da fallen schon mal eben auch einige Tage weg, aber ja, immer mal wieder und das macht schon Spaß einfach, ne? Und ja, da kann man jetzt sagen, ja, der hat, das ist irgendwie, der hat Bock auf Mensur, der wird gern selber mal fechten. Ja, könnte ich mir per se so vorstellen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, das ist eine Sache. Ich finde das nicht verwerflich, eine Mensur. Und die Buchsen müssen auch versorgt werden. Und dann mache ich das und habe eine gute Zeit. Und ich muss sagen, dass ich mich bisher immer auch gut wohlgefühlt und gut unterhalten habe mit den Leuten und immer gute Gespräche hatte.
Was war denn das Krasseste, was du erlebt hast?
Ach, jetzt so auf der Mensur, sowas richtig Krasses in dem Sinne, so wie so eine miese, abgeschlagene Wanne oder so, das in dem Sinne jetzt nicht. Also da waren ein paar Sachen, wo Schnitte ineinander gefallen sind, wo man dann nicht einfach gerade zusammengenäht hat, sondern ein bisschen überlegen musste, wie mache ich das jetzt sinnvoll, wo setze ich an, damit es sich nicht verzieht, aber so richtig krass jetzt nicht. Wobei ich natürlich schon sagen muss, also die ersten Mensuren, wo man da ist, und dann stehst du so, dass du deinen Schützling, sag ich mal, siehst, und dann siehst du, wie es da einfällt, und dann siehst du, wie das Blut runterläuft. Das war schon ungewöhnlich, weil normalerweise kommen ja die Leute in die Notaufnahmen, da hat es dann meistens etwas aufgehört zu bluten. Aber ja.
Ja, das sind schon grenzwertige Situationen, die man da erlebt. Also das ist spannend, ne? Das ist etwas, was man so im normalen Alltag halt nicht erlebt. Genau. Ja, und da auch voll ganz gehen, wie damals mit dem katholisch sein.
Ja, weiß ich noch nicht. Also grundsätzlich ist erstmal die Antwort nein. Wir sind ja eben als katholischer Bund nicht schlagend. Und das ist satzungstechnisch auch weder vorgesehen noch gewünscht. Und ja, ich habe auch meinen Spaß da, wenn ich nur dabei bin und dann danach versorge.
Dann kommen wir jetzt zur schnellen Fragerunde. Ötti, Pilz oder Rouge?
Pilz.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Wachsjacke.
Siegelschuhe oder Loafer?
Loafer.
Socken rot oder grün?
Grün, aber nur die Farbe, nicht die politische Ausrichtung.
Den Polokragen oben oder unten?
Unten.
Sylt oder Mallorca?
Ja, sportlich Mallorca, aber sportlich auf der Nordseite.
Was ist für dich buchsig?
Ständiges Rumpöbeln.
Und was ist für dich frittig?
Geistloses Rumpöbeln.
Und welches Haus findest du am schönsten außer dein eigenes?
Also der Kneipsaal der Arminia in Bonn. Der beeindruckt mich immer wieder.
Ja, lass uns noch ein bisschen zum Schluss über eure Reise als Korporierte sprechen. Enrico, sind bei dir Verwandte, Bekannte oder Freunde schon aktiv gewesen, bevor du damals Mitglied geworden bist?
Nee, tatsächlich nicht. Also weder in der Familie noch irgendwie im verwandten Bekanntenkreis. Nee.
Das ist auch so, was mir auffällt, das sind die allerwenigsten, wo halt so eine Vorprägung dabei ist, wo der Vater, irgendwie der Bruder oder der Opa oder der Lebensgefährte von der Oma, wie das bei mir der Fall war, aktiv gewesen ist. War das denn bei dir so?
Nein, bei mir ist es auch nicht so gewesen. Im Gegenteil, eigentlich wurde ich von meinen Alt-68er-Lehrern eher antikooperativ ausgebildet und gewarnt. So ähnlich wie so ein Aster das macht, lass dich nicht keilen. Ja. Dann kam es natürlich anders, aber gut, die hatten auch versucht, mich von der Bundeswehr wegzukriegen. Das haben sie auch nicht geschafft.
Ja, manchmal lässt sich das auch nicht verändern. Ja, für die Zuschauer nicht irritieren, die Geräusche, die man hier hört, wir trinken die ganze Zeit Aperol Spritz aus breiten Bechern. Ja, Enrico, wie war das denn für dich damals, als du junger Fuchs warst und in die Corpo-Bubble gekommen bist, im Vergleich zu deinem Leben vorher?
Ja, tatsächlich so halb, weil ich war nicht mehr so ganz junger Fuchs. Ich bin im sechsten Semester, bin ich Verkehrsgast erstmal geworden und dann im siebten Semester, im Freisemester für meine Promotion dann Mitglied und dann Fuchs geworden. Das heißt, da war ich halt kein 18-jähriger Erstsemester mehr, sondern schon ein bisschen länger dabei und ein bisschen älter und habe auch mir schon auch, also sowohl studentisch als auch sauftechnisch, sage ich jetzt mal, die einigen anderen Exzesse schon gehabt. Dementsprechend habe ich da oft ein bisschen ein Problem mit gehabt, wenn ich mich mit meinem damaligen Fuchsmajor gerieben, wenn er das Gefühl hatte, mich so behandeln zu müssen wie einen 18-Jährigen, der noch keine Ahnung hat. Aber das haben wir dann auch irgendwann hingekriegt. Ja, ich fand das total lustig, weil...
Den hier?
Den Achtkant, da habe ich dann kennengelernt, aber vorher noch nicht gekannt, natürlich.
Ich wende die Reibereien, dass die dadurch geregelt worden sind.
Oh ja, unter anderem. Ja, genau. Okay. Tatsächlich gab es irgendwann den Punkt, dass ich gesagt habe, komm, wir nähern uns jetzt wieder an und da trinken wir jetzt drauf und genau das war es im Grunde, ja. Nee, also ich war in dem Sinne lustig, weil ich aktiv wurde darüber, dass ich gesagt habe, so, ich hänge nur mit Medizinern ab, es gibt nur diese Themen, ne? Und jetzt brauche ich neuen Umgang. Und dann habe ich Leute, die ich eben über den RCDS, über das Studentenparlament kannte, angesprochen und gesagt, hey, lass doch mal was machen. Und das waren dann zufällig zwei spätere Bundesbrüder. Und dann war ich eben häufiger auf dem Haus der Renania und habe mir gemerkt, so, dass es sind gute Jungs, das ist eine gute Gemeinschaft, so, hier wirst du Mitglied. Und dann bin ich ein bisschen vor der Medizinerbubble im Grunde mehr oder weniger nahtlos in die Corpo-Bubble übergewechselt, hatte aber natürlich dann immer noch mit Leuten aus dem Studium zu tun. Aber das war schon lustig, weil du in Bonn ja durchaus, die Verbindungen sind ja präsent in Bonn, ne? Also du hast viele Verbindungen, über 40, alle haben die Fahnen draußen hängen, du siehst häufig Leute mit Strippe und die machen ja auch Partys und dann gehört man irgendwie dazu und dann merkt man, ja, das ist irgendwie viel, viel tiefer und vielschichtiger, als man das vorher immer so abgetan hat. Und ja, das war auf jeden Fall natürlich, ne, eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe und hat mir sehr viel gegeben, gibt es mir immer noch. Und ja, erweitert auch immer weiter eben den Horizont. Aber erstmal war das natürlich total ungewohnt. Und ich war natürlich so jemand, der sagte am Anfang, ja, das ist hier ganz toll und ihr seid auch echt coole Jungs, aber ich werde nie Verbindungsstudent. Und dann 3 Monate später war ich dabei und quasi direkt schon Skriptor.
Ach geil. Ja, das ist so, es bestehen halt leider viele Vorurteile, die der Corpo-Bubble gegenüber bestehen. Es ist halt wirklich eine eigene Welt für sich mit den eigenen Regeln. Ich rede jetzt nicht nur vom Comment, es gibt ja auch viele ungeschriebene Regeln und man lernt ja auch dann die Schicksale der anderen halt auch kennen, man merkt halt auch so, dass das nicht nur Prunk und Glanz ist, sondern dass da auch Existenzen hinterstehen und man geht da durch sehr glückliche Zeiten und auch durch sehr traurige Zeiten. Ist ja auch manchmal nicht ganz ungefährlich. Dann gibt es ja den einen oder anderen Todesfall, der ja auch mal wieder auftaucht. In Bonn ist da, glaube ich, vor ein paar Jahren bei einem CV ja auch ein Senior, glaube ich, auch. Also der sehr aktiven Senior, glaube ich, auch verstorben.
Ja.
Oder man hört dann, dass der ein oder andere dann halt auch Selbstmord begeht. Das gibt es ja auch. Da gab es ja den Biorgler in...
Ja, auch in Bonn.
Genau, in Bonn. Den habe ich auch persönlich gekannt. Ich habe auch noch ein Buch oben von ihm, was ich immer abgekauft habe. Also es ist immer traurig. Also man kommt da richtig ins Leben rein. Das ist halt nicht nur so ein oberflächliches Partymachen und irgendwie High Life, sondern es ist halt, ja, man kommt da ganz eng mit anderen Menschen zusammen.
Absolut. Und eben auch eine der Sachen, die mich am Anfang wirklich so begeistert hat, ist dieser gelebte Lebensbund. Ne? Also dann ein Konfilister, der da schon über 80 war. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich bin 2016 aktiv geworden. Der hatte mich ein, zwei Mal gesehen, ich als Verkehrsgast. Und dann quasi die Kneipe, wo ich rezipiert wurde, kam und sagte, ach, Enrico, schön, dich wieder zu sehen. Ich dachte mir, wow, der Albert kennt meinen Namen. Krass. Das war, obwohl ich da eben nicht 18 und erstes Semester war, das so ein Moment, wo ich dachte, wow, also das ist dieser Lebensbund, von dem wir geredet haben. Da fing das an.
Aber da habe ich auch mal direkt eine Frage an den Lister X. Und zwar, gibt es in deinen Augen Unterschiede zwischen der Post-Corona-Aktivitas und den Aktivitäts, die vor Corona aktiv waren?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass die Corona-Zeit die damaligen Hausbewohner unheimlich zusammengefügt hat. Auf der anderen Seite sind die ja eigentlich im Vergleich zu anderen Studenten in einer gewissen Weise fein raus gewesen, weil die sich untereinander noch hatten. Die wohnten da halt mit 8 oder 10 Leuten auf dem Haus, waren zwar eine in sich geschlossene Blase, die nicht raus durfte, aber sie hatten wenigstens sich, während die anderen alle alleine in ihrer Bude hockten und dann irgendwann mal heim zu Mama gefahren sind und das Studienparadies verlassen haben. Mhm. Und insofern, glaube ich, hat es nicht so sehr geschadet. Wir haben es eigentlich auch ganz gut hingekriegt damals. Die heutige Technik gibt es natürlich dann auch, dass man dann Online-Kneipen, wir erwähnten das vorher schon mal kurz, geschlagen hat. Und am Anfang kam man sich dabei komisch vor, aber fand das als notwendige und praktische Sache. Und im Zweifel hat es auch Techniken aufgetan und verselbstständigt, die auch heute noch weitergeführt werden. Also ich bin auch im Kuratorium einer Unitas-Stiftung, die sich also für die Weiterbildung kümmert und auch die spätere finanzielle Stabilität des Verbandes gewährleisten soll. Und da sind die Mitglieder auf ganz Deutschland verstreut. Und es ist unglaublich einfach, eben sich dann jetzt heute online zu treffen. Und das ist einfach eine Frucht der Corona-Zeit, eine positive. Mhm. Das hätten wir sonst nie gemacht. Wir wären alle irgendwie an einem Wochenende aus ganz Deutschland irgendwo hingereist, um dann da 3 Stunden eine Vorstandssitzung zu machen. Und das ist natürlich so viel praktischer.
Das machen wir bei uns im Bund auch so. Also wir machen die, bis auf den Bundeskonvent, also dem Äquivalent der e.V.-notwendigen Mitgliederversammlungen, alle Konvente in der Regel, auch die Aktivitas mittlerweile rein über Zoom, also wir haben ja kein Haus, was einfach entspannter ist. Man kann das Gleiche damit schaffen, wie wenn man sich jetzt an den Tisch setzt. Man kann genauso streiten und diskutieren, finde ich, wie in Person. Und da hat, glaube ich, diese kollaborativen Tools, die in Corona-Zeiten groß geworden sind, auch einen guten Anteil getan.
Ja, die Konvente, die Zoom-Konvente wurden natürlich in der Corona-Zeit irgendwie disziplinierter, weil Zoom ja dieses lustige Ding mit dem Handheben hat, ne? Da war die Rededisziplin einfach anders, aber ich muss schon sagen, also ich gehe als aktiven Ehrensenior, wenn es irgendwie geht, gerne noch zu den Konventen und in Präsenz sich dann auch gegenseitig vielleicht auch mal anschreien und dann wir klären auch gewisse Dinge am Glas, auch im Konvent. Und das macht einfach schon mehr Laune als digital.
Ja, so muss das auch geregelt werden, ne? Also die Aktivität reguliert sich selbst.
Ja, und erzieht sich selbst.
Genau. Ja, Michael, was war denn so die größte Herausforderung in deiner aktiven Zeit damals?
Die größte Herausforderung? Muss ich mal ganz schnell überlegen. Also ich glaube, das war tatsächlich eine Beerdigung, muss ich leider sagen. Ich war ein ganz junger Fuchs und wir hatten einen Todesfall. Ein junger Arzt aus unserer Renania starb mit Anfang 30 an einer chronischen Darmerkrankung, womit eigentlich keiner gerechnet hatte. Und dann hieß es, wer chargiert da? Und da haben wir uns natürlich nicht unbedingt drum geschlagen. Aber das war auch so ein Augenblick, wo man gemerkt hat, es ist hier etwas wert, wie das Lebensbundprinzip gelebt wird und nicht nur einfach eine hohle Floskel, die mal auf einer Kneipe in die Menge geworfen wird. Ja, und das war eine Herausforderung, da loszumarschieren und zu chargieren.
War das auch ein Grund, warum du Urologe geworden bist?
Nein. Also die Fachrichtung ergab sich bei mir viel, viel später, ja.
Ja, also der Lebensbund, das ist auch so ein Punkt, das ist immer so eine Sache, wenn man einen Keilgast da hat, der irgendwie gerade noch ziemlich stark in seiner Muggelwelt verankert ist und dem damit Lebensbund kommt, ist immer etwas, was dann eher total abschreckend wirkt, weil es ja eine totale Verpflichtung ist, die da ja einem gezeigt wird. Aber sobald man irgendwie ein bisschen drin ist, merkt man ja, wie viel das wert ist, wie viel dahinter steckt. Ja. Und für mich war auch so ein Punkt, was das also dem de facto Lebensbund betrifft, Mein Leibbursch, das war der alte Altherrenvorsitzende meines Bundes, mit dem ich damals den Bund wieder reaktiviert hatte. Und der ist überraschenderweise vor 3 Jahren verstorben. Er ist praktisch morgens tot umgefallen, war aber Mitte 70. Also es war jetzt kein junger Mann, der aus dem Leben gerissen worden ist. Und dann waren wir halt bei seiner Beerdigung, haben da chargiert und haben Eulogien auf ihn gehalten am Grab. Und das war auch etwas, was mich sehr, sehr stark beeindruckt hat, was halt auch etwas sehr Schönes ist, dass dann junge Leute an deinem Grab dann da potenziell stehen, deinen Lebensweg rekapitulieren und sich von dir verabschieden und dafür bedanken, was für ein engagierter Bundesbruder du gewesen bist, anstatt halt nur, oh, er ist tot, ja, traurig, schade, okay, was machen wir heute? Ja. Und dann geht das Leben weiter, sondern dass man da auch eingebunden ist und dass man sich aufeinander verlassen kann auch.
Ja, im Grunde was fast schon gemeinsam, denn ich hatte mir damals als Biervater einen ganz alten Herrn ausgesucht, was man ja normalerweise nicht macht, so ist ja einen anderen Aktiven, der vielleicht ein paar Jahre vor dir ist. Und es war dann tatsächlich in damals schon Anfang 80er, der uns immer begeistert hat mit allen möglichen Kriegsgeschichten, der aber vor allem der letzte noch lebende Aphilister der Unitas Königsberg war. Mhm. Ostland zu Königsberg. Und das hat mich also derartig beeindruckt, so einen noch lebend vor sich zu haben, den es einfach irgendwie sonst nicht mehr gibt. Es gibt das Land nicht mehr, es gehört nicht mehr zum Staatsgebiet und so weiter. Es gibt nur noch die Geschichte und die wird auch noch möglichst vergessen. Das wollte ich gerne aufrechterhalten und mitnehmen. Mhm. In meiner eigenen persönlichen Vita oder Tradition. Mhm.
Ja, die Generation gibt es ja leider nicht mehr. Die ist ja auch, das würde ich mal sagen, größtenteils ausgestorben. Ich habe noch in meiner Anfangsfuchsenzeit noch so diese uralt-alten Herren damals kennengelernt, die damals zu dem Zeitpunkt so 93 waren. Also ich rede hier von den Jahren 2009, 2010, 2011. Und in meinem allerersten Bund, wo ich aktiv war, da gab es einen alten Herrn. Der war damals Offizier im Zweiten Weltkrieg. Und der hat die Gebeine von Goethe und Schiller vor den Russen gerettet. Und hat dann praktisch, ich glaube, die waren ja in so einer Katakombe oder so drin, die hat er dann aufbrechen lassen, hat die dann einsammeln lassen und hat den wirklich in letzter Minute halt dann weit in den Westen transportiert und ist ja von den Amerikanern in Kriegsgefangenschaft gekommen. Und dort war es dann so, na, die Bedingungen waren ja nicht sehr angenehm für die deutschen Soldaten, vor allem in diesen Lagern, die ja zum Ende des Krieges aufgezogen haben, weil die deutschen Kriegsgefangenen ja kaum versorgen konnten, weil es ja Massen waren, die sich ja ergeben haben. Und da hat sich dann irgendwie rumgesprochen, dass er Burschenschafter sei. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Vater vom Lagerkommandanten, von den Amerikanern, in Deutschland studiert hatte, aktiv gewesen war.
Nein.
Er seinem Sohn immer erzählt hatte, was er damals gemacht hat. Und das hat dann halt dazu geführt, dass er dann halt auch bessere Bedingungen hatte und halt eine höhere Überlebenschance hatte, die er so nicht sonst gehabt hätte. Und das sind halt krasse Geschichten. Ich meine, ich bin froh, dass wir die selber nicht erleben müssen. Nein,
Gott sei Dank,
ja. Aber das ist ja auch gerade dieser Lebensgrund, dass man diese Leute ja auch noch kennengelernt hat, die wirklich filmreife Erfahrungen gesammelt haben.
Ja, absolut. Und es ist auch einfach so, ne, als junger Mensch, als kommst du neu an die Uni, wie viele Leute in dem Alter kennst du? So, du kennst deine Großeltern, vielleicht kennst du engere Freunde deiner Großeltern. Aber mehr ist es doch nicht. Und dann lernst du deine Philister kennen und tauschst dich mit denen aus über, ja, den Krieg vielleicht, das Studium in den 60ern, alles mögliche andere, ne? Irgendwie was sie erzählt haben, was weiß ich, wie sie ihr Haus renoviert haben. Und da, das sind ja ganz andere Gespräche und ein ganz anderer Zugang, als du zum Beispiel mit deinen Großeltern hast. Und das ist auch einfach unheimlich wertvoll.
Ja, ich meine, ich habe immer so die Erfahrung gemacht, die alten Herren von ganz, ganz früher damals, die waren auch wesentlich offener und bereiter, darüber zu sprechen, als die eigene Verwandtschaft das getan hat. Mhm. Und da konnte man halt auch nochmal seinen Blick und seine Perspektive halt erweitern. Was sich auch bei mir in Erinnerung in den Kopf gebrannt hat, ist ja, ich bin ja Historiker und ich habe viele alte Herren kennengelernt, die im Zuge der Bombardierung von Dresden an den Tagen bei Dresden waren, die in den überfüllten Waggons zum Beispiel waren, die dann gesehen haben, wie die Bomberstaffeln an denen vorbeigeschossen sind am offenen Tag und dann halt Dresden bombardiert haben und dann halt von den Menschenmassen sprechen, die gesehen haben, wo die jetzige Geschichtsforschung aber hingeht und die Opferzahlen immer weiter reduziert. Und da stellt sich mir halt auch die Frage so, wie kann denn bitte, sagen wir mal, ein 26-jähriger Geschichtsstudent, der keinerlei Bezug hat, außer halt, sagen wir mal, offizielle Aktenlage, halt die Situation beeinflussen, als wenn er mal mit diesen Augenzeugen gesprochen hat.
Mhm. Und noch gibt's die ja.
Ja, wenige.
Wenige aber noch, ja.
Ja, krass war, ich habe jetzt, also apropos Augenzeugen im Zweiten Weltkrieg, also das war jetzt nicht ein Schwerpunkt werden in diesem Talk, aber gesehen hier von den Amerikanern, diese Veteranen, die jetzt hier zum 6.6., zum D-Day hinkommen, da war ein 100-Jähriger, der ist gestern gestorben auf dem Weg dahin, also auf Altersgründen, um das nochmal zu feiern. Also als Symbolbild dafür, dass wir jetzt gerade so eine Umbruchphase haben, wo diese Leute halt versterben, ne, und dass das Ganze halt, immer mehr Geschichte halt wird und nicht Augenzeugen, mit denen man sich unterhalten kann.
Der Arme, der war wahrscheinlich so aufgeregt,
wahrscheinlich
dass es so viel jetzt war.
Genau. So, ja. Michael, wie lange warst du denn damals Fuchs? Wie viele Semester?
Ich glaube, ich war 4 Semester Fuchs.
Wie ist es dazu gekommen?
Dass es so lange gedauert hat?
Genau.
Ich war in der Vorklinik.
Ach so.
Und das ist in der Medizin eine Zeit, in der man ziemlich büffeln muss. Und da mir das Ganze nicht unbedingt so zugeflogen ist, ich bin nicht gesegnet mit einem fotografischen Gedächtnis, musste ich wirklich unheimlich ochsen. Und da bei uns allerdings auch schon, wir sprachen das am Anfang schon mal drüber, das Studium parallel zur aktiven Zeit stattfindet und nicht das eine nach dem anderen, musste ich allerdings bei den Veranstaltungen ein bisschen Abstriche machen. Und so dauerte das halt auch einfach ein bisschen länger.
Und bei dir?
Ich war 2 Semester Fuchs.
Wie lange warst du dann Bursch? Ich meine, wahrscheinlich nicht so lange, weil du hast ja schon relativ spät erst eine
eingestiegen. Ja, ich war dann noch 3 Jahre Bursch. Dann bin ich filistriert worden. Dann habe ich, in der Zeit habe ich angefangen zu arbeiten. Dann hatten wir einen Personaleinbruch. Und dann habe ich doch nochmal den Fuchsmajor gemacht. Und dann bin ich nochmal filistriert worden. Aber es waren im Grunde erstmal 1 Jahr Fuchs und 3, später dann 1,5 Jahre Bursch.
Ja gut, dann, meine Lieben, wie ist das denn so mit dem Aktivsein als ADH? Ihr beide seid ja in euren Bünden ja auch sehr, sehr, sehr aktiv. Ne? Also ich meine, du bist ja der Philister X, du bist ja Ehrensenior und dementsprechend auch ein Bindeglied da zwischen Aktivitas und Altherrenschaft. Was ist der Grund, warum ihr so aktiv seid? Ich meine, ihr seid ja beide in sehr zeitanspruchsvollen Jobs drin, die man jetzt nicht mal so nebenbei macht und dann sich denkt, so komm, den Rest der Zeit fülle ich noch mit Ehrenamt in der Verbindung aus. Was treibt euch da an?
Also ich muss sagen, ich liebe meine Rhenania und ich liebe es, dort aufs Haus zu gehen. Vielleicht ist es auch ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich habe da ja nun auch lange genug auf dem Haus gewohnt damals. Es ist auch so ein bisschen Freiheit. Im Alltag, im Beruf, mit Familie, Kindern und so weiter sind viele Dinge, die einen tagtäglich eben auch umtreiben und auch durchaus auch belasten. Und wenn du aufs Haus kommst, dann hängst du an der Garderobe deine Sorgen, deine Orden und Ehrenzeichen, deinen Titel und alles ab. Und dann gehst du in den Keller oder gehst zu den Bundesbrüdern und bist eigentlich wieder aktiv. Ja, und das ist unheimlich schön. Deswegen gehe ich da auch gerne hin. Und was ich eben auch gerne mag, ist der Kontakt zu den Aktiven, zu den jungen Leuten, weil die mir etwas vermitteln, was ich sonst nicht bekäme und ich ihnen aber auch etwas geben kann, was sie noch nicht haben. Und gleichzeitig bin ich natürlich jetzt mit Mitte 50 gerade auch in so einem Alter, wo ich so ein Mittelding bin zwischen, ich kriege noch gerade den Bogen zu den Aktiven, aber ich kriege auch einen guten, akzeptierten Bezug zu über 80-Jährigen. Und das macht es schon auch wertvoll und das macht auch Freude.
Ja, kann ich mich in dem Sinne anschließen. Es ist einfach als alter Herr, oder auch für mich natürlich, ne, junger alter Herr, ist klar, schön, dass man gewertschätzt wird, dass die Leute, die Jungs mit ihren Problemen zu dir kommen, weil du einige der Probleme vielleicht selber hattest oder eben auch eine andere Draufsicht hast. Und dazu zählt eben das, wie vorhin auch gesagt, dass es nicht nur hilfreich sein und die lustigen Geschichten von vor 3 Jahren zum Besten zu geben, sondern eben auch Mahner sein. Und das ist auch eine Sache, die mir da oft passiert ist, dass ich merke, es läuft nicht. Und dann gehe ich hin und entweder mache ich das selber oder habe es viel selber gemacht, ich mache es immer noch oft selber, aber eben auch, dass ich sage so, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu sehen, das läuft hier nicht. Du bist aktiv, du machst das jetzt und ich kontrolliere dich, dass du das machst. Zum Wohle aller des Bundes. Ne? Und es ist einfach eine Sache, ja, man bekommt viel durch diesen Bund. Ich habe nie da gewohnt. Ich habe 2 Straßen weiter in der WG gewohnt. Das war sehr praktisch mit Bundesbrüdern. Aber das gibt einem total viel. Und da bin ich einfach für mich selber verpflichtet, dass ich da was zurückgebe. Und dazu zählt, dass ich eben den Bund auch am Leben erhalte. Und dazu zählt auch, dass man sagt, ja, ne, eine gewisse Konventsdisziplin, Kneipdisziplin. Wir machen hier nicht Larifari, wir machen anständige Veranstaltungen. Es gibt auch was zu essen bei den Veranstaltungen. Alles Mögliche. Ne? Und ja, das ist der Grund. Ich sage, dass das war, die Aktivität war eine geniale Zeit. Dieses Halbaktive ist immer noch eine gute Zeit, weil genau das, ne, was Michael sagte, du kommst aus einem 12, 16, was weiß ich, Stundendienst, ne, und dann bist du ADH und dann ist sie früher, als deine einzige Sorge deine Klausur in 3 Monaten war.
Ja, ist ein Refugium, in das man sich auch zurückziehen kann, auf jeden Fall. Ja, es ist auch ein ähnlicher Antrieb bei mir. Und ich muss sagen, der Podcast auch hier hat für mich so diesen positiven Nebeneffekt, dass ich wieder total viel Kontakt mit Korporierten habe, wie damals zu aktiven Zeiten, der so nach der Filistrierung beziehungsweise dem alte Herr werden bei uns echt stark zurückgegangen ist, weil ne, heiratest, kriegst Kinder, kümmerst dich um deine Existenz, dass die ins Rollen kommt, und dann geht der Kontakt mit anderen Korporierten außerhalb deines Bundes immer weiter zurück. Man wird zwar noch ne, von Zipfelbrüdern oder anderen Korpo-Freunden auf die Hochzeiten eingeladen und da ist dann irgendwann vielleicht auch mal die alte Gruppe wieder, mit dem man so am meisten abgehangen hat, aber die Zeiten sind halt vorbei. Und vor allem, wenn man dann alter Herr ist und sich engagiert, dann hat man ja den Kontakt da. Es ist ja irgendwie so, wie du meintest ja gerade, es ist so ein halbes Aktivsein, was dann da noch stattfindet. Eigentlich so, das sind die Kirschen, die man sich rauspicken kann mittlerweile, ne, weil die ganzen Pflichten hast du ja schon erfüllt und musst sie nicht nochmal machen. Und ja.
Ja, also absolut. Natürlich muss man sagen, das gehört auch dazu, dass man das von zu Hause leisten kann, in dem Sinne von, dass einen die Angetraute unterstützt. Ne? Da sind wir beide, glaube ich, sehr dankbar. Ich auf jeden Fall meiner Frau eben auch, dass sie weiß, was ich an der Renania habe, weiß, was die Renania an mir hat und da dementsprechend ja, das auch eben mit unterstützt, mit auch zu Veranstaltungen kommt. Aber es ist eben auch vielschichtig und es ist eben, ja, natürlich pickt man sich durchaus mal eine Kirsche raus, aber da sage ich auch, ja, ich gehe, wenn es geht, zum Konvent, weil das dazugehört. So, das ist auch oft ätzend und es interessiert mich nicht immer, wer genau welche Aufgabe macht, Hauptsache sie ist gemacht, aber das gehört dazu. Da muss ich auch sitzen.
Das ist sehr vorbildlich. Ich meine, das macht leider ja nicht jeder alter Herr. Es gibt auch viele, die ziehen sich dann zurück und dann siehst du sie auf der Kneipe, wenn es hochkommt, oder mal zum Stiftungsfest. Also von so Leuten wie ihr beiden, da lebt ja auch der Bund von.
Ja, und ich denke, das ist aber eine Sache, die kann man eben auch noch erweitern. Und da können da hoffe ich, dass wir vielleicht auch ein bisschen durch den Talk den einen oder anderen motivieren, sich zu denken, ja, ich könnte auch nochmal wieder hingehen. Ich finde, das ist auch eine Sache, ja, also der Bund hat dir viel gegeben und natürlich, wenn du in hinter Buxtehude wohnst und du hast es ewig weit, ne, dann ist es toll, wenn du zum Stiftungsfest kommst und das ist dann gut. Aber wenn du in der gleichen Stadt oder im Umkreis wohnst, ne, nicht ewig weit weg, musst nicht 3 Stunden Auto fahren, dann denke ich mir oft, naja, also mehr als einmal im Jahr zum Stiftungsfest, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht 2-mal im Semester, das müsste doch irgendwie drin sein, oder? Und klar, wenn die Familie das gar nicht zulässt, dann ist es so, das ist dann schade für alle, aber ich denke schon, dass es oft irgendwie geht und man kann ja auch durchaus die Familie mitbringen, nicht nur zum Stiftungsfest, ne? Und ja, da gibt es einfach auch ganz viele Möglichkeiten, oder das heißt ganz viele, aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten, wie man sagt, dass man die alten Herren auch als Aktivitas irgendwie noch einbindet. Also wir haben jetzt zum Beispiel dieses Semester die Generationen wissenschaftliche Sitzung, ne? Also wissenschaftliche Sitzung, Vortragsabende haben wir häufiger, wo aber eben alte Herren kommen und berichten, wie war aktiv sein in den 60ern, wie war das in den 70ern, wie war das in den 90ern. Ne? Es werden mehrere Leute kommen und dass man auch so Dinge macht, wie zum Beispiel zu unserer Kneipe im November immer, zu unserer Jubelkneipe, da bekommen sehr viele alte Herren, insbesondere die runde Geburtstage haben oder über 80 sind, die bekommen handgeschriebene Einladungen, wo auch nochmal nicht nur diese, sondern auch andere Veranstaltungen erwähnt werden. Und es geht von beiden Seiten aus. Ne? Die Aktivitas muss auch ein bisschen, sofern es nicht jetzt überhand nimmt, aber muss sich auch um ihre alten Herren bemühen, aber die alten Herren müssen auch kommen. Und ich verstehe es nicht immer, wenn man in Bonn wohnt und ich habe dich das letzte Mal vor 2 Jahren gesehen.
Ja, absolut. Aber das lässt sich leider nicht verhindern.
Ja, man kann eigentlich nur aufrufen, auf die Häuser zu gehen. Und das ist jetzt unabhängig von unserer Renania, sondern das betrifft eigentlich alle Konfilister. man kann schöne Zeit mit den Aktiven zu verbringen. Und ich kann vor allem auch nur darauf hinweisen, dass es auch mal Sinn macht, hinzugehen, wenn das Haus nicht gerade fürs Stiftungsfest auf Hochglanz geputzt ist, sondern einfach mal an einem verschimmelten Mittwochabend im November auf dem Haus aufschlagen und mal gucken, wie denn die Stimmung da so ist. Und dann lernt man eigentlich die Aktivitas viel besser kennen, als wenn sie gerade alle im schwarzen Anzug geschniegelt und gespornt dastehen und einen erwarten. Das ist viel besser, mal dann mitzukriegen, wie der Laden gerade wirklich läuft und wie die Jungs ticken, als eben bei besagten Veranstaltungen. Und das mache ich auch ganz gerne mal, um mal zu gucken und auf der anderen Seite auch zu binden.
Und sich gegenseitig kennenlernen.
Genau.
Ja, das war wieder ein ganz schön langer Laberlümmel, den wir uns angehangen haben. Enrico, Michael, danke, dass ihr da wart. Ja,
vielen Dank, dass wir da sein durften.
Vielen herzlichen Dank.
Große Ehre. Ja, liebe Zuhörer, bitte like, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben einen Patreon-Account, der dieses Projekt unterstützt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Gönner oder vielleicht auch Produzenten werden wollt. Und wie schon in der Sendung zuvor gesagt, in den Shownotes ist auch ein Spendenlink für die Dormitio-Abtei. Da freut sich unser ehemaliger Gast ab Nicodemus Schnabel auch über jeden Euro, den er auch gerade braucht. Spendet mit christlich Nächstenliebe. Und bis dahin, geht mal wieder bummeln bei anderen Häusern. Das ist auch schön.